freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich bin dieses Wochenende ein letztes Mal gekommen, um wieder zu gehen. Ein nächstes Mal komme ich dann.
Müsste es besser zu hören sein. Beim nächsten Mal komme ich dann, um zu bleiben. Yes, ich freue mich drauf. Und Gott hat mein Herz heute auf jeden Fall schon bewegt. Gott, das ist das Faszinierendste, was man sich vorstellen kann. Er ist ewig. Allein das sprengt schon unsere Vorstellungskraft. Er ist allgegenwärtig. Er ist allmächtig. Er hat die ganze Welt geschaffen. Er spricht und es geschieht. Und dieser unglaubliche Gott, der unseren Verstand sprengt, der wird Mensch. Er kommt auf diese Welt aus Liebe zu uns und er stirbt am Kreuz für uns, weil er dich und mich, seine kurzlebigen, wankelmütigen Geschöpfe, so sehr liebt. Und ich möchte, auch wenn ich schon viele Jahre gläubig bin und Christ bin, niemals verlernen, über diesen Gott zu staunen. Niemals in so eine Routine kommen, ja, kenne ich doch alles schon, weiß ich doch alles schon. Und ich wünsche mir das für uns alle, dass wir das Staunen über unseren Gott nicht verlernen, sondern dass Gott uns immer wieder auf eine neue Art und Weise begegnen kann, die uns begeistert und die uns zum Staunen bringt. Denn was ist, wenn wir über einen schönen Sonnenuntergang staunen können? Wenn wir über die wunderschöne Aussicht von einem Berg staunen können? Wie viel mehr sollen wir dann staunen können über den, der all das geschaffen hat und der so viel größer ist als alle seine Schöpfung? Und dieser Gott, der das intelligenteste Wesen ist, was man sich nur vorstellen kann, macht einen Plan zur Rettung der Menschheit. Und die Hauptrolle nimmt er selbst ein. Aber die zweite Hauptrolle, die größte Nebenrolle, möchte man sagen, die gibt er der Kirche. Die gibt er uns allen. Das zeigt mir, dass Gottes Vision, Gottes Blick auf die Kirche offensichtlich größer ist als mein eigener. Denn Gott traut der Kirche und damit uns mehr zu als wir selbst. Sein Bild ist größer. Und über dieses Bild habe ich ja schon in den letzten Gottesdiensten, wenn ich hier war, immer wieder gesprochen. Und da möchte ich heute gern anknüpfen. Was hat sich Gott gedacht, als er die Kirche ins Leben gerufen hat? Wie sieht eine Kirche nach dem Herzen Gottes aus? Und in der Bibel finden wir verschiedene Bilder, verschiedene Beschreibungen, wie Kirche aussieht. Und über vier davon habe ich gesprochen. Und bevor ich zum nächsten komme, möchte ich nochmal so einen kleinen Überblick geben über das, was ich schon gesprochen habe. Und vielleicht ist das ein bisschen trocken, aber keine Sorge, es wird nachher noch spannender. Also, wir haben gesprochen über biblische Bilder von der Gemeinde. Und ich habe mal auf der nächsten Folie ein Bild. Das ist jetzt mal die Kirche, ja, eine Kirche nach dem Herzen Gottes. Und ich möchte diese kleine, wie soll ich sagen, Skizze nutzen, um uns zu erklären, was für Kirche nach dem Herzen Gottes wichtig ist. Ich habe über zwei Bilder gesprochen, das sehen wir auf dem nächsten Bild. Das ist einmal das Bild von dem Hirten und seiner Herde. Ja, der Hirte, er ruft seine Herde und wir folgen. Und ich habe gesprochen über die wunderschöne Braut, die er, der Bräutigam, liebt und die ihn erwartet und sich vorbereitet und schmückt für sein Kommen. Und diese beiden Bilder, die beschreiben, bleiben wir nochmal bei dem alten bitte, beschreiben, dass die Kirche eine Priorität hat. Die Priorität der Kirche ist nach oben. Die Priorität der Kirche ist, wir sind auf Gott ausgerichtet. Kirche steht in Beziehung zu Gott. Und ohne diese Priorität, ohne diese Ausrichtung nach oben, kann Kirche nicht eine Kirche nach dem Herzen Gottes sein. Aber es gibt noch mehr, und das kommen wir zu den nächsten beiden Bildern, über die ich gesprochen habe. Ich habe gesprochen darüber, dass die Kirche ein Leib ist, der sich gegenseitig dient, wo verschiedene Glieder sich dienen und wo wir uns ergänzen, weil wir alle sind ergänzungsbedürftig. Wir alle sind manchmal einseitig, wir alle können manche Dinge nicht. Und in der Kirche ergänzen wir uns und dienen einander. Und ich habe gesprochen über das Bild der liebevollen Familie, ein Ort, wo wir als Kirche einander lieben und einander helfen. Und das beschreibt die zweite Priorität von Kirche. Wofür ist Kirche da? Kirche ist da für einander. Kirche ist da, um sich gegenseitig zu lieben, zu helfen, zu ergänzen, zu dienen. Und Kirche nach dem Herzen Gottes muss immer auch eine Ausrichtung aufeinander haben, füreinander da sein, leben, teilen. Und so sehen wir im nächsten Bild diese beiden Richtungen. Ja? Wir sind ausgerichtet, Priorität auf Gott, und wir sind ausgerichtet aufeinander. Doch Kirche, damit sie eine Kirche nach dem Herzen Gottes ist, braucht immer noch eine dritte Richtung, eine dritte Priorität, eine dritte Beziehung. Nicht nur die Beziehung zu Gott, nicht nur die Beziehung untereinander, sondern, das sehen wir in dem nächsten Bild, die dritte Priorität. Kirche braucht eine Beziehung nach außen, eine Beziehung zu den Menschen in dieser Welt. Sie muss ausgerichtet sein auf die Menschen um sie herum. Letzte Woche hat Maria Binder hier gesprochen von Gospel Tribe und auch Teil dieser Gemeinde. Und sie hat sehr praktisch darüber gesprochen, wie wir das Evangelium weitertragen können in unser Umfeld, in diese Welt hinein. Und ich möchte heute an dieses Bild anknüpfen, denn das ist nicht nur wichtig für uns persönlich, dass wir persönlich evangelistisch aktiv sind, dass wir persönlich Zeugen des Evangeliums sind, sondern es ist auch wichtig für uns als Kirche, dass wir neben unserer Ausrichtung auf Gott und aufeinander eine klare Ausrichtung, eine klare Priorität haben für die Menschen in dieser Welt, die Gott noch nicht kennen. Und immer wieder passiert es, dass Kirchen diese Ausrichtung vernachlässigen, dass sie anfangen, sich um sich selbst zu drehen, dass sie nur noch mit Gott und mit sich selbst beschäftigt sind und die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Menschen auf ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Stadt irgendwie nicht so wichtig sind. Und dazu habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Das ist herausfordernd, auch ein bisschen provozierend. Es treibt etwas auf die Spitze und doch verdeutlicht uns sehr dramatisch, warum eine Kirche, die nur diese beiden Richtungen kennt, keine Kirche nach dem Herzen Gottes ist. Es ist ein Video von Zephan, ist schon ein bisschen älter. Vielleicht hat der eine oder andere es auch schon gesehen. Aber lass uns mal in dieses Video reinschauen.
Es befindet sich ein Schiff in unmittelbarer Nähe, die Corpus Christi, Sir. Die Brücke hat sich eben gemeldet. Sie haben eine Besatzung von 64 Mann und 24 verfügbare Rettungsboote.
Wunderbar. Geben Sie Ihnen sofort die genaue Position der Rosa Mary und die Passagierliste durch. Und die genaue Position dieser Corpus Christi brauche ich. In 5 Minuten.
Ja, Sir.
Matrose McMillan. Was für eine Nacht für Ihren ersten Dienst.
Wer sind Sie?
Entscheidungen, Jack. Sie, mein Freund, sind im Begriff, das Tal der Entscheidung zu betreten.
Es tut mir leid, mein Herr.
Ich möchte Sie etwas fragen. Was hat Vorrang? Die Ausrüstung eines Schiffes oder der übergeordnete Auftrag?
Ich glaube, der Auftrag für dieses Schiff ist klar vorgegeben.
Ja, eben. Unser Auftrag sollte sehr klar sein. Wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack. Daran führt kein Weg vorbei. Kein Weg. Allerdings können wir uns auf diesem Schiff sehr geborgen fühlen. Und da genau liegt Ihre Entscheidung. Wagen Sie sich raus? Oder geben auch Sie sich damit zufrieden, nur darüber nachzudenken, ob Sie es tun?
Sir, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich soll bei der Party servieren. Sie fängt gleich an.
Jack? Die Party ist beinahe vorbei.
Der Captain hat angeordnet, dass sich alle sofort bei Bootsmann Burlow auf dem zweiten Deck melden sollen, zu einem dringenden Rettungseinsatz. Bootsmann Burlow hat die Rettungsboote klargemacht. Sie sind einsatzbereit. Bitte folgen Sie mir.
Wie bitte? Ein Rettungseinsatz? Stanley, der Mann tropft auf meinen Boden. Mein guter Mann, Matrose Brock. Eins möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Es gibt auf gar keinen Fall einen Rettungseinsatz.
Aber, Sir...
Denken Sie nach. Wissen Sie, wer bei solchem Wetter mit einem Schiff unterwegs ist? Leute, die nicht bemerkt werden wollen. Wenn also eine Gruppe von Drogenschmugglern selbstverschuldet in Gefahr geraten ist, bin ich der Letzte, der Kopf und Kragen riskiert, das Pack zu retten. Zum Teufel mit allen.
Aber, Sir, dieses Schiff ist immerhin...
Ich bin mir nur zu bewusst, wie der Auftrag dieses Schiffes lautet. Wollen Sie, dass wir alle draufgehen?
Nein, Sir.
Sinn und Zweck auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock?
Naja, schon möglich. Vielleicht aber auch nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir.
Matrose McMillan? Meinen Sie damit, eine weise Entscheidung zu treffen? Ein hervorragender Mann, den wir verlieren. Meine Herrschaften, der Gottesdienst beginnt um 21.45 Uhr.
Wieso ist denn noch keiner da? Die Seile müssen freigehalten werden, damit sie ganz nach unten reichen.
Noch nicht lösen?
Nein, Sie müssen es vom Boot aus lösen, sobald das Boot aufs Wasser trifft.
Meister!
Und Beeilung!
Wo bleiben die anderen?
Und keine Ahnung!
Ah, ich glaube, da kommen sie! Schick sie mir rüber, allein komme ich nicht zurück!
Bootsmann Burlow! Ja, das wurde aber auch wirklich Zeit. Nein, was soll denn das? Nur eine Handvoll Leute, Mann? Nein, wirklich, verstehen Sie nicht. Ich habe gerade alle 24 Rettungsboote klargemacht. Alles, was zur Verfügung steht. Und Sie bringen mir nur 6 Leute, also im Ernst?
Ja, Sir, ich...
Ist Ihnen klar, dass mindestens 2 Mann nötig sind, um ein Boot zu Wasser zu lassen?
Ja, Sir, ich
Wollen
weiß,
Sie mir erzählen, dass wir jetzt 3 Rettungsboote runterlassen? Ganze 3 Stück, um 76 Leute aus dem Wasser zu fischen? Haben Sie den Verstand verloren?
Nein, Sir, ja, Sir.
Bei der Wassertemperatur können diese Menschen nur Minuten überleben. Und Sie bringen mir ein halbes Dutzend Leute. Brock, was ist mit den anderen? Was läuft da?
Von Steuerbord aus darf man sich denen nicht nähern. Die neuen Rettungsflöße sind so konzipiert, dass man sie am Heck hochzieht.
Wie wollen Sie die bei 3 Meter hohem Wellengang am Heck rausziehen? Die kriegt man doch nicht mal zu fassen. Glauben Sie mir, ich bin das 3 Wochen lang mit Burlow durchgegangen. Das Handbuch der Seefahrt kenne ich auswendig. Sie sollten Ihre Hausaufgaben gründlicher machen.
Waren Sie schon mal auf dem neuen Rettungsboot?
Seien Sie froh, dass Sie bei dem Wetter nicht draußen sind. Es ist Zeit für den Gottesdienst.
Ja, Sir, das ist korrekt. Die Rosa Mary war unterwegs von Vancouver. Laut Manifest sind 12 Mann Besatzung an Bord und 64 Passagiere. Können Sie uns bitte den genauen Standpunkt des Rettungseinsatzes mitteilen?
Es wurden 3 Rettungsboote zu Wasser gelassen, die jetzt im Einsatz sind und einige Leute rausgefischt haben. Over.
Sir, hier ist die Küstenwache, Captain James Meyer. Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Ein Schiff haben die, um die sie jeder beneidet. Eine Crew von 64. 24 Rettungsboote. Und die setzen nur 3 ein.
Gottes Ebenbild im Menschen war das Bild der Liebe. So lange, bis die Stürme der Sünde das Wasser aufwühlten und das Ebenbild verzerrten. Aber Gott war nicht zu überlisten. Er investierte alles, was er hatte, in jeden Einzelnen, der je gelebt hat. Über die vielen Jahrhunderte haben Männer und Frauen gelebt, die sich leidenschaftlich engagiert haben, allen Stämmen und Nationen das Wort Christi und seinen Rettungsplan zu verkündigen. Viele haben ihr Leben geopfert. Die Liebe zu Gott in der Seele des Menschen ist 100-mal schöner und edler als jede andere Motivation, die ihn je angetrieben hat. Diese höchste Liebe zu kennen, ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Meine Freunde, ich bin hier, um euch zu sagen, dass die Gemeinde Jesu Christi kein Vergnügungsschiff ist, sondern ein Rettungsboot zur Errettung von Seelen. Und an Deck wird jede Hand gebraucht.
Kirche nach dem Herzen Gottes ist ein Rettungsboot. Und wir als Nachfolger von Jesus, als Teil der Kirche, wir sind Gewinner. Das ist die erste Verheißung im Neuen Testament. Wusstest du das? Lass uns mal reinschauen, Matthäus 4, Vers 19. Dort steht, und er spricht zu ihnen, Jesus, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das ist keine Absichtserklärung. Ja, ich plane, euch zu Menschenfischern zu machen. Das ist keine Option. Wenn es gut läuft, dann mache ich euch zu Menschenfischern. Das ist eine Verheißung. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das ist eine neue Identität. Als Nachfolger Jesu sind wir Menschenfischer. Das gehört untrennbar zusammen. Und diese Beschreibung Menschenfischer ist natürlich der Lebenswelt seiner Zuhörer entnommen. Ja, viele der Jünger waren ja, bevor sie Jesus nachgefolgt sind, Fischer. Jeden Tag sind sie jeden Abend, jede Nacht sind sie mit ihren Schiffen rausgefahren, haben die Netze ausgeworfen, um Fische zu fangen. Und dieses Bild, dass wir als Nachfolger Jesu unsere Netze aufwerfen, um Menschen zu fangen, mag vielleicht irgendwie anstößig sein. Aber ich glaube, es war an die Lebenswelt der Menschen damals gedacht. Aber ich finde die Hoffnung für alle Übersetzung richtig gut. Die bringt das sehr verständlich für heute auf den Punkt. Dort steht nämlich, ihr könnt es auch sehen, da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du ein Gewinner, nämlich ein Menschen für Gott Gewinner. Das ist unsere Berufung als Nachfolger von Jesus. Menschen für Gott gewinnen. Das ist unser Auftrag. Das muss immer eine Priorität von uns in unserem Leben sein und von unserer Kirche sein. Wir wollen Menschen für Gott gewinnen. Ich habe über diese anderen beiden Richtungen von Kirche gesprochen. Ja, das auf Gott ausgerichtet sein und das aufeinander ausgerichtet sein. Das bedeutet nicht, dass diese beiden Dinge unwichtig sind. Jede gesunde Kirche braucht diese Dinge unbedingt. Doch wenn es nur um diese beiden Dinge ginge, könnte Gott uns einfach zu sich nehmen. Denn den Herrn preisen können wir im Himmel besser. Und schönere Gemeinschaft werden wir im Himmel auch haben. Dann könnte einfach zack, bekehrt, ab in den Himmel. Aber Gott lässt uns hier, weil wir einen Auftrag haben, weil es eben noch diese dritte Priorität, diesen dritten Auftrag, diese dritte Ausrichtung für uns als Kirche gibt, weil wir eben ein Rettungsboot sind. Weil wir die Ausrichtung haben auf Menschen, die Gott noch nicht kennen und ihnen das Evangelium weitergeben. Und was macht uns aus als Menschen für Gott Gewinner? Maria hat schon viel Praktisches dazu gesagt, aber ich möchte noch ein paar kleine Punkte ergänzen, ganz besonders mit dem Blick auf uns als Kirche. Ja, wir sind Zeugen. Wir müssen keine Profis sein. Wir sind keine Verkäufer, die das perfekte Verkaufsgespräch führen und damit jeden zum Christentum überzeugen können, überreden können. Wir geben einfach Zeugnis von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Und wir predigen das Evangelium durch Wort und Tat. Ich glaube, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Ja, die einen, die reden mit jedem sofort über das Evangelium und die Zuhörer sind schon genervt, weil sie eigentlich gar nichts hören wollen. Und die anderen denken sich, da gibt es so einen schönen Spruch, predige das Evangelium und wenn es sein muss, benutze Worte. Finde ich genauso ein Quatsch. Es muss immer sein, dass wir Worte benutzen. Nicht immer sofort, aber irgendwann kommt der Punkt, dass wir Worte benutzen. Aber der Satz enthält auch eine Wahrheit. Unsere Worte und unsere Taten müssen zusammenpassen. Wir predigen durch Wort und Tat. Und wir brauchen die Gemeinde. Denn wenn Menschen Jesus annehmen, wenn sie gerettet werden, wenn sie Kinder Gottes werden, dann sind sie geistlich gesprochen Babys. Und dann brauchen sie eine Familie, ein Zuhause, in dem sie sich entfalten können, in dem sie wachsen können. Und die Apostelgeschichte, also der Teil der Bibel, wo das angewendet wird, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, der zeigt, dass wenn Menschen gerettet wurden, sie immer verbindlicher und fester Teil der Gemeinde wurden, zumal es, wenn es dann überhaupt eine Gemeinde gab. Und was macht uns als Kirche aus? Wir sind Rettungsboot und kein Kreuzfahrtschiff. Ein Kreuzfahrtschiff ist zuerst auf die Bedürfnisse derer ausgelegt, die da drin sind. Es geht darum, die Bedürfnisse der Menschen zu stillen, die mitfahren, dass sie sich möglichst zu 100% wohlfühlen, dass das Essen ihnen schmeckt und dass es schön aussieht und die ganzen Kajüten, wo die Menschen schlafen, schön eingerichtet sind, dass es einfach Wohlfühlatmosphäre herrscht. Aber ein Rettungsboot hat eine andere Priorität. Ein Rettungsboot ist nicht zuerst auf die Bedürfnisse der Crew ausgerichtet, sondern zuerst auf die Bedürfnisse ausgerichtet der Funktion. Wir wollen Menschen retten. Und diese Priorität bestimmt die Gestaltung des Rettungsbootes. Und das ist auch unser Auftrag als Kirche. Wir sind berufen, den Menschen, soweit wir können, entgegenzugehen. Soweit wir können, entgegenzugehen. Ihre Bedürfnisse über unsere eigenen Bedürfnisse in unseren Gottesdiensten zu stellen. Jesus hat das uns vorgemacht. Jesus ist den maximalen Weg gegangen. Gott wird Mensch. Er möchte die Welt retten. Er hat die Propheten geschickt und die Menschen haben nicht gehört. Aber er hat nicht aufgegeben. Gott hat nicht gesagt, wenn sie auf meine Propheten nicht hören, dann lasse ich es halt. Er ist uns so weit entgegengekommen, dass er Mensch geworden ist. Paulus beschreibt es in 1. Korinther 9, Vers 19. Den Vers hat teilweise auch schon Maria letzte Woche zitiert. Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich ans Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso. Obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei einem Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Und dann zählt Paulus noch weitere Beispiele auf, wo er Menschen entgegengeht, um sie für Jesus zu gewinnen. Und dann fasst er zusammen, ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen habe. Paulus hat das Evangelium verstanden. Er folgt dem Vorbild von Jesus. Jesus ist den maximalen Weg gegangen. Er hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden. Was nach wie vor unvorstellbar für uns ist. Und Paulus folgt dem Beispiel und sagt, ich gehe den Menschen so weit wie möglich entgegen. Bei allen Menschen, auch wenn sie noch so unterschiedlich sind wie ich, versuche ich eine gemeinsame Basis zu finden, damit es ihnen möglichst leicht fällt, das Evangelium zu ergreifen. Gibt es hier jemand, der angelt? Gibt es hier jemand? Ah, okay. Einen sehe ich. Okay, ich bin einfach und frage dich jetzt mal, magst du mal laut sagen, was du als Köder benutzt? Irgendein. Maiswürmer. Magst du Maiswürmer? Ja. Wie bitte? Die Würmer eher nicht. Warum benutzt du sie als Köder, wenn du sie nicht magst? Martin muss den Köder, den er beim Angeln benutzt, nicht mögen. Es geht darum, dass die Fische den Köder mögen. Und deswegen benutzt er ihn. Und vielleicht ist dieses Bild mit Köder und Fisch ein bisschen anstößig. Wir können auch ein anderes Beispiel nehmen aus meiner Lebenswelt. Kindergeburtstag. Wenn ich den Kindergeburtstag für meine Tochter gestalte, dann dekoriere ich nicht so, wie es mir am besten gefällt. Dann backe ich auch nicht den Kuchen, der mein Lieblingskuchen ist, beziehungsweise ich backe gar keinen Kuchen, das macht meine Frau. Aber sie kriegt auch nicht die Geschenke, die ich toll finde. Ich überlege mir zum Kindergeburtstag meiner Tochter, welches Programm, welche Dekoration, welches Essen gefällt meiner Tochter. Welche Geschenke wünscht sich meine Tochter? Und so gestalte ich den Kindergeburtstag, nicht nach meinem Geschmack, sondern soweit ich es irgendwie möglich machen kann, nach dem Geschmack meiner Tochter. Und lass uns das mal auf den Gottesdienst übertragen. Wie muss ein Gottesdienst sein? Ist es das Wichtigste im Gottesdienst, dass die Dekoration, dass die Liedauswahl, der Stil, die Art und Weise mir gefällt, dass sie meinen Bedürfnissen entspricht? Dass ich sage, oh, das hat mir heute so gut gefallen. Ich glaube, eine Kirche nach dem Herzen Gottes gestaltet ihren Gottesdienst so, dass es den Menschen gefällt, die Gott noch nicht kennen. Und dass sie angesprochen werden vom Evangelium. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir eine passende Sprache benutzen. Ja, ich kann ja leider kein Schwäbisch, also bin ich hier schon mal nur begrenzt einsatzfähig, aber ich gebe mein Bestes. Okay, ich versuche auch irgendwann Schwäbisch zu lernen. Aber zumindest können wir uns schon mal entscheiden, kein Kananäisch zu benutzen. So die Sprache der Christen, die man nur versteht, wenn man mindestens 10 Jahre in der Gemeinde war. Wenn wir dann darüber sprechen, dass der Heiland uns seinen Frieden geben will oder dass das Feuer des Heiligen Geistes uns in Brand setzen soll. Das sind schöne Begriffe und das stimmt. Aber versteht es jemand, der noch nicht 10 Jahre in unserer Gemeinde ist? Ich befürchte nicht. Als Kirche sind wir ein Rettungsboot. Und wir müssen uns fragen, wie müssen wir unseren Gottesdienst, wie müssen wir unsere Kirche gestalten, um den Bedürfnissen der Menschen in Sigmaringen, den Bedürfnissen der Menschen, die im Nachbarhaus von Thomas wohnen. Oh, das sind zufällig Moni und Albin, na gut, also die anderen Nachbarn. Wie müssen wir unsere Kirche gestalten, um den Bedürfnissen dieser Menschen zu begegnen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie hierher kommen und dass sie sagen, ja, hier ist ein Ort, wo ich gerne bin. Bedeutet das denn, dass wir irgendwie das Evangelium verwässern müssen? Dass wir irgendwie uns verbiegen müssen? Nein, das überhaupt nicht. Das Evangelium bleibt das Gleiche. Das hat Paulus auch schon ganz am Anfang seines Briefs klargestellt. Ich lese mal vor, 1. Korinther 1, ab Vers 22. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Verschiedene Menschen suchen nach verschiedenen Dingen. Ja? Wir hatten ein Zeitalter, wo sehr viele Menschen nach Wahrheit gesucht haben. Ich habe das Gefühl, viele Menschen heute suchen gar nicht mehr so sehr nach Wahrheit, weil sie irgendwie glauben, Wahrheit gibt es nicht. Wahrheit ist relativ, Wahrheit ist konstruiert, Wahrheit ist individuell. Aber ich beobachte viele Menschen heute, manche suchen immer noch nach Wahrheit, aber viele suchen nach Liebe. Ein Ort, wo sie angenommen sind. Ein Ort, wo sie Teil eines größeren Ganzen sind. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die immer mehr fragmentisiert wird, die immer mehr auseinanderdriftet, wo es keine klaren Wir-Gefühle mehr gibt. Und so kann die Kirche dort einen Unterschied machen. Aber egal, was die Menschen suchen, ob sie Wahrheit suchen, ob sie Liebe suchen oder was ganz anderes, es wird immer Menschen geben, die sich am Evangelium stören, die es für Unsinn halten, die denken, es ist weder wahr, noch es ist liebevoll. Aber wenn sie Gott begegnen, wenn sie ihn kennenlernen, dann werden sie merken, das Evangelium ist Kraft und Weisheit. Es ist Liebe und Wahrheit. Das Evangelium brauchen wir nicht und sollen wir nicht und dürfen wir nicht verändern. Aber weil wir eben wissen, dass das Evangelium herausfordernd ist, dass das Evangelium nicht so super leicht zu greifen ist und auch nicht unserem Zeitgeist entspricht, müssen wir umso mehr überlegen, wie können wir es auf eine Art und Weise rüberbringen, die es den Menschen trotzdem noch möglichst leicht macht, es anzunehmen, es aufzunehmen und zu ergreifen, damit sie die Liebe und die Weisheit und die Wahrheit und die Gnade Gottes und die Kraft Gottes kennenlernen. Als Kirche müssen wir uns immer wieder fragen, wie können wir das Evangelium in einer Form transportieren, die Menschen abholt und nicht abschreckt? Wie können wir neue Formen finden, um den Menschen in unserer Stadt, in unserer Zeit ein Rettungsboot zu sein? Ein Rettungsboot für Menschen, die häufig ihre eigene Rettungsbedürftigkeit noch gar nicht ergriffen haben und die häufig die Kirche eher für einen löchrigen alten Kahn als für ein funktionierendes Rettungsboot befinden. Aber mit Gottes Hilfe wollen wir ihnen das Gegenteil beweisen. Und warum das Ganze? In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Am Anfang des Evangeliums, relativ am Anfang, wird das Evangelium auf den Punkt gebracht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ganz am Ende in Johannes 20, Vers 21 sagt dann Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Gott hat Jesus in die Welt aus Liebe gesandt und Jesus sendet uns in die Welt aus Liebe. Liebe muss dabei immer unsere Motivation sein. Wenn wir ein Rettungsboot sind, dann geht es nicht darum, dass wir irgendwann verkünden können, wir haben so viele Menschen gerettet. Ja, wir sind eine erfolgreiche, wachsende, gute, große Kirche. Nein, es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir zeigen können, dass wir was Tolles erreicht haben. Es geht darum, dass wir Menschen lieben, von ganzem Herzen. Vor kurzem wurde bei uns in der Nähe eine Mutter überfahren. Und sie war dabei, ihr Kind abzuholen. Sie war 34 Jahre alt, genauso alt wie ich zu diesem Zeitpunkt. Und sie hat ihr Kind abgeholt von der gleichen Schule. Es war in der Parallelklasse meiner Tochter. Und natürlich war ich irgendwie schockiert. Natürlich war ich traurig. Natürlich bin ich zu meinen Kindern an diese Kreuzung gegangen, oder Rahel oder ich weiß nicht mehr genau. Wir haben uns diese Kreuzung angeguckt. Das ist eine gefährliche Kreuzung. Haben unseren Kindern nochmal ein paar Handlungsanweisungen gegeben, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie über diese Kreuzung gehen. Aber ansonsten hat sich mein Leben durch diesen Tod nicht verändert. Warum? Weil ich diese Frau nicht geliebt habe. Ich habe sie gar nicht gekannt. Und wenn ich jemanden nicht liebe, dann verändert sein Wohlergehen oder auch sein Leiden oder sogar sein Tod wenig in meinem Leben. Aber Gott liebt diese Welt. Er liebt jeden Einzelnen. Und wenn jemand in die Irre geht, wenn jemand stirbt, ohne ihn kennenzulernen, dann ist das nicht nur so ein kurzes Schockiertsein, dann ist da ein tiefer Schmerz im Herzen Gottes. Davon bin ich überzeugt. Aber Gott ist Gott. Er liebt alle Menschen. Das überfordert uns. Wir können zwar sagen, wir lieben alle Menschen, aber das sind nur schöne Worte. Das ist vielleicht ein abstraktes Gefühl. Wahre Liebe, das macht uns die Bibel klar, bringt immer in Bewegung. Wahre Liebe zeigt sich immer in Taten. Und deswegen möchte ich euch und mir aufs Herz legen, lasst uns anfangen, Menschen zu lieben. Wir können nicht ganz Sigmaringen lieben. Wir können nicht ganz Deutschland lieben. Das überfordert uns. Aber vielleicht sind in deinem Umfeld 1, 2, 3 Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und dann kannst du zu Hause auf deine Knie gehen und Gott bitten, Gott, erfüll mein Herz mit Liebe für diese Menschen. Dass ihr Schicksal mir nicht egal ist. Dass es mir nicht egal ist, ob sie dich kennen oder nicht. Dass es mir nicht egal ist, ob sie krank sind oder nicht. Dass es mir nicht egal ist, ob ihre Ehe gut läuft oder nicht. Dass es mir nicht egal ist, wenn sie ihren Job verlieren oder nicht. Sondern dass sie mein Herz in Bewegung bringen. Und letztlich irgendwann auch meine Lippen in Bewegung bringen. Ihnen Zeugnis zu geben vom Evangelium. Sie einzuladen, diesen Gott kennenzulernen. Wir können nicht die ganze Welt lieben. Das sind nur schöne Worte. Aber wir können anfangen, einzelne Menschen zu lieben, so wie Gott diese Welt liebt. Und aus dieser Liebe heraus können wir den Auftrag Gottes leben, Rettungsboot zu sein. Können wir den Auftrag leben, in unserer Kirche nicht unsere eigenen Bedürfnisse, sondern die Bedürfnisse der Menschen, die Gott noch nicht kennen, in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen zu dienen. Nur so können wir Kirche nach dem Herzen Gottes sein. Als Nachfolger von Jesus haben wir eine Verheißung. Wir haben eine Berufung. Wir sind Gewinner. Wir sind Menschen für Gott Gewinner. Dazu hat er uns gerufen. Und unser Auftrag ist es, den Menschen so weit wie möglich entgegenzugehen. Hindernisse abzubauen. Wie Paulus sagt, den Sigmaringern ein Sigmaringer werden. Oder für mich den Schwaben ein Schwabe werden. Damit wir sie retten können, damit wir ein Fenster öffnen, damit sie Gott kennenlernen und er sie retten kann. Nämlich letztlich können wir sie natürlich nicht retten. Und was wir dafür brauchen, ist Liebe. Damit es kein Druck ist. Der Pastor sagt, ich muss evangelisieren, also gehe ich jetzt. Mein Kleingruppenleiter sagt, ich muss. Nein, Evangelisation aus Zwang funktioniert nicht. Evangelisation muss aus Liebe geschehen. Und deswegen beginnt Evangelisation damit, dass wir Gott bitten, dass er seine Liebe in unsere Herzen ausgießt. Dass die Menschen, die wir denen wir begegnen, dass wir ihnen nicht aus Druck, aus Zwang, aus Pflichtbewusstsein das Evangelium verkünden, sondern weil Gott uns eine Liebe ins Herz geschenkt hat und weil sie uns nicht egal sind. Und ich möchte jetzt eine kurze Minute der Stille nehmen. Thomas darf schon mal nach vorne kommen, Herr. Gibt uns ein bisschen Hintergrundmusik, das schafft ein bisschen Privatsphäre, dann hört man nicht jeden sich räuspern oder husten oder atmen. Und ich möchte euch drei Fragen mitgeben. Und die erste Frage ist, was müsste sich aus deiner Sicht an unseren Gottesdiensten ändern, damit sie mehr unserem Charakter eines Rettungsbootes entsprechen? Ja, gibt einfach mal die Frage mit. Und wenn dir was auffällt, dann möchte ich dich ermutigen, geh doch mal auf jemand aus dem Leitungskreis zu und sprich uns an. Und gib's uns einfach mit. Was müsste sich aus deiner Sicht an unseren Gottesdiensten ändern, damit sie mehr unserem Charakter eines Rettungsbootes entsprechen? Ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken. Könnt ihr auch zu Hause noch darüber nachdenken. Die zweite Frage ist, was kannst du selbst dazu beitragen, dass das gelingt? Also nicht nur, was müsste sich ändern, sondern was könnte dein Beitrag sein, damit wir als Kirche ein Rettungsboot sind. Und die dritte Frage ist, für welche Menschen in deinem Umfeld möchtest du Gott um Liebe bitten? Und ich möchte dich ermutigen, bitte nicht nur Verwandte zu nehmen. Bei Verwandten fällt es uns meistens besonders leicht. Ich möchte dich ermutigen, nimm auch Leute, mit denen du nicht verwandt oder verschwägert bist. Und lass dir von Gott Menschen aufs Herz legen. Und natürlich, in einer Minute kannst du nicht alle drei Fragen beantworten, deswegen nimm die Fragen auch mit nach Hause, aber vielleicht kannst du jetzt in dieser Minute schon mal eine dieser drei Fragen in deinem Herzen mit Gott gemeinsam besprechen.